Ich würde darum bitten, dass du den Psalm 66 noch einmal nachschmeißt. Dann lassen wir die ganze Zeit drauf. Also für unsere Gäste, ich bin auch Ausländer. Die Sprache, die ich spreche, wird nicht überall verstanden. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wir verstehen uns. Vor längerer Zeit, wo ich zum Dienst da war, hatte ich das Thema, wir haben zum Anfang das Glaubensbekenntnis gesprochen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Und das habe ich noch mal vertieft. Gottes Allmacht im Alltag. Gottes Allmacht im Alltag. Ich glaube, es ist so, dass wir, wenn es um die Allmacht Gottes geht, mir das immer so ein bisschen in Dimensionen schieben, die irgendwie weit weg von uns sind. Und ich möchte aber, dass wir diese Dimension der Allmacht Gottes in unseren Alltag neibringen. Uns dessen bewusst sind, dass wir nicht einen fernen Gott haben, sondern einen Gott, der auch in meinem und deinem Alltag der Allmächtige ist. Der Ewige, zeitlos, grenzenlos, der Heilige, rein und klar. Und der, der Unmögliches, für uns Unmögliches, möglich macht. Geht nicht, gibt's nicht. Kennen wir den Spruch. Aber das trifft nur auf den Herrn zu, auf Gott, den Allmächtigen. Bei mir sieht das ganz anders aus. Im Gebot, du sollst dir kein Bild machen, denken wir vielleicht ganz schnell in Richtung der Götzen oder irgendwelcher Bilder. Und ich habe mich gefragt, welches Bild, auch in dieser Hinsicht, wenn es um die Allmacht Gottes geht, mache ich mir von Gott? Bin ich da nicht oft auf dem Holzweg, im wahrsten Sinn des Wortes? Bin ich da nicht oft ganz weit daneben? Ganz weit daneben. Einige Beispiele, die uns in der Bibel begegnen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, das ist nämlich schwierig heute wieder. Abraham und Sarah, Zacharias und Elisabeth. Da steht der Abraham draußen vor sein Zelt, ist Abend noch einmal vor die Tür getreten, vielleicht seid ihr gestern Abend auch noch einmal vor die Tür getreten und habt noch einmal euch umgeguckt. Sternhimmel, herrlich. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, der Abraham hat gehört, dass plötzlich Gott gesprochen hat, mitten in seinen Alltag. Nein, vielleicht wollte er bloß noch einmal Luft schnappen. Abraham, ich will dich zum großen Volk machen, wie die Sterne am Himmel. Der Abraham, der hat ein paar Mal gebraucht, der hat es ein paar Mal gesagt, kriegt, damit er überhaupt begreift, in welche Dimension das geht. Und dann sind keine Kinder da. Der Zacharias, der ist im Tempel, in seinen Alltagsdienst, wie du heute vielleicht da bist, der Andreas an der Orgel oder die Cordula gerade bei der Einleitung. Und plötzlich mitten in seinem Tempeldienst kommt der Engel und der sagt zu ihm etwas. Der Herzenswunsch ihrer Ehe, Kinder zu haben. Und glaubt nicht. Alt geworden, glaubt nicht. Zacharias, ihr kriegt ein Kind. Dem verschlägt die Sprache, weil der das nicht glauben kann. Der ist nicht bloß baff, den verschlägt die Sprache. Na gut, handelt Gott nicht immer so. Ich glaube, ich wäre in meinem Leben oft sprachlos gewesen. Nicht bloß über die Wochen von Zacharias weg. Da geht es nicht bloß um die neuen Zähne, ne? Und Gott hat Zeit. Und der lebendige, der allmächtige Gott hat Zeit, die wir nicht haben. Vom Abraham wissen wir, dass die Dynamo, die Sarah hat eine glänzende Idee, ne? Dass man da auch ein bisschen nachhelfen kann. Ne? Und dass es da Möglichkeiten gibt. Wir merken in solchen Texten Alltag, ne? Wie dieses Wort Gottes, das mich trifft, das mitten in meine Situation hineinkommt, die Großes verheißt, oft so viel mit Zeit zu tun hat, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der ewig ist und ich in der Zeit lebe. Da wird ein bisschen nachgeholfen. Ne? Gibt es Mittel und Wege, da ein bisschen nachzuhelfen. Wir wissen alles, wie das funktioniert. Und dann, wo nichts mehr zu hoffen war, wo nichts mehr zu glauben war, wo alles tot war, ich sag's einmal so, ne? Da war nichts mehr mit Eilsprung und alles andere ist in dem Alter eigentlich dann auch zu Ende. Das müssen wir uns auch einmal vergegenwärtigen. Gott macht's nicht wie bei der Maria, dass die schwanger wird. Sondern da sind, ist ein altes Ehepaar, das in ihrem Alter noch einmal Sex hat. Wo das klappt und funktioniert und Gott das fruchtbar macht und sie befähigt dazu und dieses tiefe Wesen der Ehe auch schenkt in dieser Situation. Und ihr kennt Grimm. Das Lustige ist ja beim Abraham, Sterne an den Himmel und dann kriegen sie einen Sohn. Ne? Das ist bloß immer so eine Randbemerkung. Und sie bekommen einen Sohn. Die Zusage Gottes wird lebendig. Es ist nie zu spät bei Gott. Beim allmächtigen Gott ist es nie zu spät. Es gibt kein zu spät. Ich möchte das mitnehmen in mein Leben. Gerade auch dort, wo ich nichts verstehe, wo ich sprachlos bin oder wo ich vielleicht an auch meine Ideen und Ausflüchte suche. Ein nächster Schritt. Ich habe immer Altes Testament und Neues Testament ein bisschen gesucht. Manna und Wachteln und die Speisung. Da ist das Volk unterwegs, nicht bloß wie wir heute, sondern eine ganz schöne Truppe. Und dann geht das Gemecker los. Man sagt ja, die Liebe geht durch den Magen oder wie auch immer. Ne? Es ist mit unserem Bauch, das ist eine schwierige Sache. Das geht hin bis zum Klopapier. Wenn jemand Angst hat, das ist alle, könnte alle werden. Ne? Wir merken, was da passiert. Wir merken, was da passiert. Auch jetzt zur Zeit. Leere Ölfächer, ne, und so weiter. Wenn es ums Essen geht. Wenn es um Ernährung geht und um Vorsorge geht. Gott mutet diesem Volk zu, dass es keine Vorsorge hat. Oh, 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 oh. Ich habe gedacht, Wolfgang, die Idee, die da drinnen steckt, der Gedanke, der da drinnen steckt, ich will dich jeden Tag versorgen. Das haben wir verlernt. Das haben wir verlernt. Und dann betet Mose, du siehst, ich hätte gefragt, du siehst dein Volk, diese alte Meckertruppe, ne, die dann noch schreit, in Ägypten, da war es noch besser. Ne? Und Gott sagt nicht, euch werde ich helfen, ich lasse euch einmal richtig hungern. Sondern der allmächtige Gott sagt zu Mose, morgen sollt ihr zu essen haben. Und nicht irgendwas, Brot vom Himmel. Na liebe Leute, was soll das wieder werden? Die Gesichter von den Israeliten hätte ich immer sehen sollen, wo Mose zu denen gesucht hat. Gott sucht, morgen gibt es was zu essen, Brot vom Himmel. Ja? Mit Flugzeugen haben die noch nichts am Hut gehabt damals und Fallschirmen, dass der Zeug abgeschmissen wird. Ne? Brot vom Himmel. Und der allmächtige Gott schenkt nicht nur Brot vom Himmel, sondern auch Fleisch vom Himmel. da schafft er das, dass diese Wachtelschwärme da kommen und dort ermattet landen und sie einsammeln können. Die brauchen nicht einmal was machen. Ist uns das bewusst, wenn wir solche Texte lesen? Die brauchen nicht einmal was machen, die brauchen nicht einmal arbeiten, die brauchen bloß sammeln und essen. So ist der allmächtige Gott. Sprung ins Neue Testament, Menschen, Predigt, die Zeit geht dahin. Oh, jetzt wird's Abend. Was habt ihr mit? Ein wenig Brot und ein paar Fischler. Oh, wie schick's sie heim. Das ist die Idee der Jünger. Schick sie heim. Ich sag's einmal zwei, drei, ne? Und ich entdecke mich da. Ich entdecke mich da. Wenn die Probleme zu groß wären, schick sie lieber heim. Könnte problematisch werden. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Na, die Gesichter hätte ich auch sehen wollen. Die gucken auf ihr, was sie in der Hand haben. Und das ist typisch, wenn es um den allmächtigen Gott geht. Ne? Wir gucken, was wir in der Hand haben. Wenn es uns schlecht geht, ne? Hängen wir den Kopf und lassen durch die Kante. Und was macht Jesus? Was habt's denn? Gebt mir schon mal in die Hand. Und er nimmt's in die Hand. Und in der Bibel steht es wirklich so an der Stelle dort. Sieht auf zum Himmel und dankt dafür. Und dann wird ausgeteilt. Juhu, alle haben zu essen. Ich habe solche Situationen in meinem Leben auch erfahren. Ich will nicht heute von mir reden. Wo ich das wirklich erfahren habe. Wo ich dort saß an meinem Schreibtisch, gezittert habe und mir der Angstschweiß gekommen ist. Und ich bloß mich gesehen habe und die Situation. Und wo ich Halt gesucht habe, der allmächtige Gott sorgt für dich. Wieder Altes und Neues Testament. Jetzt nehmen wir mal zwei Damen, zwei Frauen ins Visier. Rahab und die Sünderin. Rahab und die Sünderin. Wer weiß, was der Name Rahab für Bedeutung hat oder hat im Namen, was da drinnen steckt. Weiß niemand. Rahab, die Wilde. Ja, Rahab ist verbunden mit Brausen. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass da in Jericho da manche Männer gesagt hat, du musst damit zu Rahab gehen, da ist was los. Ich bin einmal ganz bes. Wenn die Olle zu Hause Migräne hat, musst du mal zu Rahab gehen, da kannst du was erleben. Ich will das einmal ein bisschen wirklich runterbrechen, ne, um diese Dimension ein bisschen zu zeigen. Und die Kundschafter, wo landen die? Bei der Rahab landen sie. Ui, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, welche Wege Gott geht? Warum landen die zwei ausgerechnet im Hurenhaus bei der Rahab, bei der Wilden? Ich kann das nicht beantworten. Aber Gott führt die Kundschafter in dieses Haus. Und ich kann dir auch nicht beantworten, warum der Rahab das Herz aufgeht, vielleicht auch ein bisschen Cleverness in der Anfangsphase, und das Risiko eingeht, die zu verstecken. Und dann in dem Zusammenhang Rettung erfährt. Rettung erfährt, nicht nur für sich, sondern für ihre Truppe. Für ihre Familie erfährt sie Rettung und Begnadigung. Hier geht's um Rettung. Diese Rahab, die jeder vielleicht die Nase gerümpft hat, diese Wilde, die wird ganz zahm. Und das Tollste ist, wenn du das Neue Testament anfängst zu lesen, in Matthäus, bei den Geschlechtsregistern, da steht die Rahab drinnen. Da kommt die Rahab vor. Der allmächtige Gott, was sind wir oft gescheit, weil wir wissen, wie Gott mit Menschen umgeht und was der da alles machen muss und nicht machen muss. Hier merkt man, dass der allmächtige Gott alle Mittel und Wege hat, auch in den tiefsten Abgrund der Welt hinein, Heil zu schaffen. Da kommen die Verantwortlichen und bringen eine Frau, die ertappt worden ist im Ehebruch. Im Ehebruch. Ich weiß nicht, ob sie die aus dem Bett gezogen haben. Seltsamerweise wird die Frau in die Mitte gestellt und nicht die Männer oder der Mann. Und dann stehen sie da mit den Steinen in der Hand, die Männer. Und jeder Mann, der heute auch da ist, ne, was in die Köpfe von Männern vorgeht an manchen Stellen, auch wenn sie Steine dann in der Hand haben, das wissen wir. Die Prinzen haben einmal gedichtet, Männer sind Schweine. Und dort standen genau solche Männer mit, aber Steine in der Hand. Jetzt haben wir einen, an der wir das auslassen können. Mitten dort im Staub steht sie ganz alleine. Und rundherum Männer mit Steinen. Und das Tolle ist, die Verantwortlichen sagen zu Jesus, nach dem Gesetz, und wir wissen, wer das Gesetz gegeben hat. Wir wissen, wer das gegeben hat. Der lebendige und allmächtige Gott hat dieses Gesetz gegeben. Muss sie gesteinigt werden. Jesus schreibt ins Sand. Und dann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann verdrücken sich alle. Und zuletzt steht Jesus allein mit der Frau dort. Bricht er das Gesetz? Bricht er das Gesetz? Der allmächtige Gott an dieser Stelle begnadigt diese Frau. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Das ist der Punkt. Der allmächtige Gott, der Gott der Vergebung und der Gott des Beschenkens, der Gott der Veränderung, auch in meinem Leben. Der allmächtige Gott als Richter. Die Leute Kora und Ananias und Sapphira. Da ist das Volk unterwegs und ein Teil des Volkes sagt mit dem Mose und dem Aaron, das halten wir nicht mehr aus. Wir machen Aufstand, wir brummen Aufstand und wiegeln den ganzen Teil der Leute auf, das sind nicht die Richtigen, wir sind die Richtigen. Wir kennen das aus der Geschichte, nicht bloß des Volkes Israel, sondern durch die Zeiten hindurch, dass Aufstand und Widerstand immer wieder angesagt ist. Und dann betet Mose. Er betet, weil Gott sagt, jetzt habe ich die Nase voll. Ich sage es einmal so ein bisschen lapidar. Herr, erbarm dich. Herr, erbarm dich. Und dann sagt Gott, tretet auf die Seite. Der Allmächtige auch im Gericht und im Zorn. Der Allmächtige auch im Gericht und im Zorn. Das ist vielleicht das Schwerste, wenn wir auch über den allmächtigen Gott reden. Und dann tut sich die Erde auf und diese ganze Rotte mit Mann und Maus und Hab und Gut verschlingt die Erde. Der allmächtige Gott. Und in der neuen Gemeinde, frisch gegründet und alles, wo gesagt wird, dass sie beieinander waren und sich lieb hatten und so weiter, wird dann diese Gütergemeinschaft gemacht, jeder verkauft sein Zeug. Und dann kommt Ananias und Sapphira und sagen, haben auch alles verkauft, alles in die Kasse getan. Stimmt das wirklich? Ja. Erst fällt der Ananias um und wenig später kommt die Sapphira und die fällt genauso um. Auf der Stelle tot. Der Gott, der richtet. Der allmächtige Gott, der richtet. Geschwister, da halte ich die Luft auch an. Wir merken das vor allen Dingen im Alten Testament auch, ne? Wo Gott auch das Gericht schickt. Und dort als der allmächtige Gott. Wie sagt Hiob, ich will meine Hand auf meinen Mund legen, weil ich gedacht habe, ich weiß was von dir. Ich sage lieber nichts mehr. Diese Ehrfurcht und Größe und Allmacht Gottes. Es wäre jetzt täte uns gut, vielleicht an manchen Stellen ein Stück ruhig zu sein einfach. Ich will gern noch Jericho mal ansprechen. Der allmächtige Gott in Jericho. Ja, das geht überhaupt nicht, die Stadt zu erobern. Keine Chance. Gott hat einen Plan. Und er sagt, ihr lauft jeden Tag einmal um die Stadt herum. Und am siebten Tag lauft ihr siebenmal um die Stadt herum. Und erst beim siebten Mal macht er Krawall. Macht der Lärm. Ich hätte mal die Neukirchner sehen wollen. Dich und mich. Das Genörgel und Genöle. Jetzt müssen wir schon wieder latschen. Das das. Ich entdecke mich an solchen Stellen. Wenn der lebendige, allmächtige Gott etwas auch Unmögliches, was mir völlig entgegengeht, macht. Ne? Wie wir dann reagieren. Geschwister, es gehört sicher zu unserem Leben ein Stück dazu, einmal ein bisschen zu nörgeln oder mal sich aufzuregen. Aber da möchte ich bitten, bewahre mich. Sonst komme ich nicht dorthin, da fällt nichts ein, da ändert sich nichts, wenn ich nicht siebenmal latsche. Der Gideon, der sucht, der Feind steht vor der Tür, alle wehrfähigen Männer, 30.000 bringt er zusammen. Gott sucht zu viel. Gut, sortieren wir aus. 10.000, gut. Zu viel. Zum Schluss sind es 300. Wo Gott das Große, ne, mit Macht und viel runterbricht auf 300 Mann. Und dann ist der Sieg ihnen gegeben. Und Jesus hat zum Schluss, wo er seinen Auftrag sagt, in die Welt zu gehen, 12 Leute dort stehen. 12 Apostel. Zahlengeschwister spielen bei Gott keine Rolle. Spielen keine Rolle. Denkt man noch einmal an Abraham, ein Kind. Ne? Denkt man jetzt an die 12 Apostel, 12 Leute. An den Gideon, 300 gegen ein paar Tausend. Geht nicht, gibt's nicht. Bei Gott nicht. Der allmächtige Gott im Alltag. Und das waren immer Situationen, die in den Alltag, in dieses tägliche Drum und Dran und Denken und Handeln und Arbeiten der Leute hineingespielt haben. Das war nichts Außerirdisches irgendwie. Es gibt noch viele Beispiele. Wäre vielleicht auch interessant, wenn er die Bibel mal so liest. In solchen Gegenüberstellungen. Ne? Der Mose und der Paulus. Gott sagt, ich brauche fähige Leute, die ich beauftrage, was ganz Tolles zu machen. Was nimmt er? 2 Mörder. Oder zumindest welche, die mordbeteiligt gewesen sind. Die nimmt er. Da haben wir wieder das mit der Rahab auch ein bisschen. Ne? 2 Mörder schickt er auf den Weg, die er begnadigt und befähigt, Großes zu vollbringen. Heilsgeschichte Gottes auf den Weg zu bringen. Was sind das Wortes? Auch in diesem Auftrag, wenn du an irgendeiner Stelle denkst, das kann ich nicht, oder da bin ich nicht dazu in der Lage, oder irgendwie bin ich nicht der Richtige dazu, dann bist du vor dem allmächtigen Gott am Holzweg. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt und für dich was hat, dann darfst du dich getrost auf den Weg machen. Kennst du es sowieso nicht? Du hast sicher manche Gaben und Begabungen, die Gott dir mit auf den Weg gibt. Aber das, was wichtig ist, das macht er. Selbst mit Mördern hat er das geschafft. Vielleicht wäre das auch einmal ein Gedanke, ich habe mir das aufgeschrieben, wenn ich irgendwie in Zwode den Text einmal behandle, wie das auch mit der Kirchengeschichte oder der Gemeinschaftsgeschichte in Zwode gelaufen ist. Da gibt es nämlich genau solche Sachen, wo ich heute näher mit dem Kopf schütteln kann, wie Gott das macht hat. Es gibt viele Dinge noch. Ich möchte auf Jesus zum Schluss noch einmal den Blick wenden. Das Seltsame an der Weihnachtsgeschichte ist, dass du im Grunde die wenigsten begriffen haben, um was überhaupt geht. Weil die Erwartungen an den allmächtigen Gott völlig andere waren. Völlig anders. Mit Macht und Herrlichkeit und Jerusalem und die Römermaus und so weiter und so fort. Und für mich dann alles gut machen. Diese Geschichte, wie Gott in die Welt kommt, ist mit nichts zu vergleichen. Mit nichts. Sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg. Da ist eine Maria, eine junge Frau, und die wird schwanger. Mit nichts vergleichbar. Deswegen muss das auch irgendwie menschlich erklärt werden heute. Ne? Mit nichts vergleichbar. Allmächtiger Gott. Da ist der Ort, das Kaff Bethlehem. Ne, da ist eine neue Kirche hier, eine Weltstadt dagegen. Die zweite sieht schon ein bisschen anders aus. Ne? Die kleinste unter den Städten, sagt die Bibel uns. Da ist der Habenichts Jesus, der nichts hat, der rumzieht und noch der anderen auf der Tasche liegt. Sag es mal ein bisschen zu, ne? Wie mancher das auch sehen könnte. Und der doch alles geben kann. Und alles gibt Heilung, Vergebung, Rettung und sogar aus dem Tod holt. Und der sich dann in die Hände der Menschen begibt, das macht doch kein allmächtiger Gott. Merken wir auch die Torheit des Kreuzes an der Stelle für Menschen. Ein allmächtiger Gott macht doch sowas nicht. Sich in die Hände der Menschen. Wir merken in der Geschichte bis zum Kreuz, steig runter, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, das wär's doch. Sie wissen nicht, was sie tun und sagen. Wenn man den Gedanken einmal weiterspinnt, wenn Jesus wirklich runtergestiegen wäre, da hätten sich aber die Seiten völlig geändert. Und da ist dann das Grab leer. Da ist das Kreuz und dann ist das Grab leer. Und dann dürfen wir wissen, dass nicht bloß das Grab leer ist, sondern dass alles neu geworden ist. Und dass wir doch hier auf dem Weg sein, heute, mitten in unserem Alltag, Allmacht Gottes. Ein Stück Wegstrecke, auch dieser Tag. Liebe Geschwister, es ist unsere Not, es ist meine Not, dass ich Gott klein mache, verstehbar machen will, erklären will. Und in meine Welt irgendwie, meine Gedanken und Lebenswelt irgendwie integrieren möchte. So wie mir das passt. Wir haben das miteinander gebetet. Den allmächtigen Gott kann ich eigentlich nur dort die Ehre geben, wo ich ihn lob und dank und das einfach wahrnehme und annehme. Einfach wahrnehmen und annehmen. Ihn beschreiben und deuten, das gehört in diesem Bereich, du sollst ja kein Bild machen. Das werde ich nicht schaffen. Ich kann punktuell ihm die Ehre geben und groß machen, ne, dass ich so höre, Herr, du hast geschenkt, dass meine Zähne kaputt waren, das ist normal. Und dass man da auch Probleme hat damit, das ist auch normal. Aber du hast geschenkt, dass in der Welt Menschen leben, die viel Technik erfunden und erdacht haben, dass ich jetzt ein Ei erzähle. Ich kann euch ein Teil, könnte ich euch zeigen, aber das mache ich jetzt nicht. Dass ich jetzt ein Ei erzähle und schon jahrelang keine Schmerzen mehr habe.
Na, ist das nicht schön?
Das ist für mich auch in solchen Texten eine Allmacht Gottes so punktuell, wo ich beschenkt bin.
Das muss nicht immer gut sein, wie gesagt, ist sowas auch am Schreibtisch, ne?
Wir wollen dann beten und es fordert unser dann noch miteinander beten. Ich möchte uns noch einmal da drei hinführen zum Schluss. Vater unser im Himmel. Ne? Der allmächtige Gott ist für mich nicht greifbar und festhaltbar. Er ist in Jesus mir nahe und hat mir in Jesus alles geschenkt. Heilig. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und dann kommen die Sätze, gib, vergib und führe. Führe mich und erlöse mich. Ja, Geschwister, auch an der Stelle, erlöse mich aus diesen Gedankenwelten und auch aus dem, was mir da oft suggeriert und eingeredet wird. Und zum Schluss, dein ist, das ist ja der Zusatz eigentlich, aber ich bete den besonders gern, am liebsten möchte ich den oft schreien, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dort wird auch im Vaterunser der lebendige und der allmächtige Gott mit diesem Bekenntnis anhören. Denke daran, was der Allmächtige kann, hast du denn reliert. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Und ein Satz noch von einem katholischen Priester. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Amen.